Ich möchte euch jemanden vorstellen. Viele von euch kennen ihn schon, einige noch nicht. Benjamin Damson. Einen kleinen Applaus. Ja. Der sieht doch mal nett aus. Stell's da hin, wo du es hin haben willst. Das ist gut hier. Ich habe zwei Fragen an dich, um dich ein bisschen kennenzulernen. Manchmal kommt es etwas raus, dass du nicht unbedingt von hier bist. Ein echter Schwab. Ja. Was ist so deine Überlebensstrategie hier in Frankfurt?
Also ich habe mir heute Käsespätzle gemacht tatsächlich, das sagt schon alles, oder? Und ich schwätze meinen Dialekt noch weiter, auch wenn die Leute es manchmal komisch finden. Wenn ihr mich nicht versteht, dann müsst ihr schön strecken und sagen, hier, ich verstehe dich nicht, dann tue ich euch auch gerne übersetzen.
Ja, cool. Und was machst du dann eigentlich hier so in Frankfurt? Warum bist du hier?
Das ist immer eine gute Frage. Zurzeit studiere ich Erziehungswissenschaften und davor habe ich ein bisschen im Kindergarten hier gearbeitet. Und ja, eigentlich bin ich hier wieder zurück. Also ich war mal eine Zeit lang nicht hier gewesen in Frankfurt. Ich kam wieder wegen den ganzen netten Leuten in der Gemeinde.
Das ist schön. Ach ja. Bevor du anfängst, uns was zu erzählen, möchte ich einfach für dich beten noch. Das ist geschickt, hat er gesagt. Vater, ich danke dir sehr, dass der Benji ja so ein Thema gefunden hat, was ihm echt wichtig war, dass er gesagt hat, ich möchte darüber reden. Ich danke dir, dass er heute hier ist und dass wir alle hier zusammen in dem Raum jetzt von dir was zusammen hören können. Ich bitte dich, dass du ja uns nicht nur seinen Dialekt verstehen lässt, sondern einfach die tiefen Gedanken, die dahinter stecken und ja, die uns auf eine Spur bringen zu dir. Ich bitte dich, dass du ihm ganz tief Ruhe von dir schenkst und er einfach frei hier das sagen kann, was ihm auf dem Herzen liegt. Amen.
So, schön, dass ihr alle da seid. Heute kommt eine Predigt, die vielleicht ein bisschen philosophisch an mancher Stelle ist, mal ein bisschen eine andere Herangehensweise an das Thema Gott hat und wo auch ein Teil von meinem Leben mit reingeflossen ist, wo ich auch immer wieder ein Stückchen aus meinem Leben einfach miterzähle, weil mich die Frage, wo finde ich Gott oder wo findest du Gott, immer wieder begleitet hat. Also einfach spannend. Ich finde das eine ultra spannende Frage. Wo findest du Gott? Hier bei Elia, der hat hier mal, weißt du, so groß Sturm und Feuer und weiß was ich und dann hat er nirgends hat er drin Gott gefunden und dann im leisen säuselnden Wind oder was? Muss ich jetzt immer den Wind hören oder finde ich den hier in der Gemeinde, in der Kirche? Das will nicht funktionieren. Hack, zack. Ah, jetzt. Oh, jetzt zu viel. Finde ich den hier in der Gemeinde irgendwo? Finde ich den in der Kirche, hier in den Räumen oder was? Oder finde ich den in der Bibel irgendwo zwischen den Zeilen gefangen oder zwischen den Blättern oder in den Worten oder weiß was ich? Wo finde ich denn da Gott? Oder finde ich ihn irgendwo im Himmel oder in den Wolken? Also ich meine, den Kindern, den erzählten wir ja immer da von Gott da oben. Die stellen sich das dann manchmal so vor, so Gott da oben in den Wolken. Ich kann euch sagen, ich habe schon da oben in den Wolken für euch mindestens 200 Stunden lang gesucht. Ich hatte davor nämlich eine Pilotenausbildung gemacht, bevor ich hier rumgeeiert bin. Und ich habe ihn nicht gefunden. Auch nicht in der großen Wolke da vor mir. Hätte ich noch weiter so geguckt, wäre ich vielleicht abgestürzt und hätte ihn schneller gefunden, als mir lieb ist. Dem war aber nicht so. Genau. Ich bin christlich aufgewachsen, in einer christlichen Familie, wohlbehütet in einem kleinen Dorf. Wir hatten eine super Landeskirche dort, die richtig, richtig cool am Start war, richtig viel geboten hat. Wir hatten eine super Jugendarbeit, wir hatten voll viele Jugendhauskreise und ich immer also schön stark dabei gewesen. Hab alles gelernt, was man da halt so lernen kann. Wir haben alle Jugendgottesdienste im Umkreis von 50 Kilometern unsicher gemacht, weil wir überall hingegangen sind und mehr gelernt haben und es war cool. Und dann, und je älter ich geworden bin, umso mehr hat mich eigentlich diese Frage, wo finde ich Gott beschäftigt? Wie kann ich, wenn es diesen Gott gibt, wie kann ich ihn hören? Dann reden Christen oft immer von, dass Gott einen Plan für dein Leben hat. Was für einen Plan? Wo finde ich den? Wo höre ich den? Und so mit 16, 17, weißt, in der Schule, dann hört man da halt so viele Sachen, sieht ja auch die anderen Leute, wie die ihr Leben leben. Und das hat irgendwie nicht zusammengepasst für mich. Das hat nicht für mich zusammengepasst mit dem Glauben, den ich habe. Das hat irgendwie keine Überschneidung gehabt. So diese ganzen Naturwissenschaften und weiß was ich. Und dann glaube ich dann irgendeinen Gott, den ich überhaupt nicht anfassen kann und sonst was. Was soll denn das Ganze? Ja? Und ich hab viel probiert, sage ich mal. Ich weiß noch, dass ich auf einer Gemeindefreizeit, da habe ich dann gedacht, na gut, vielleicht mit Fasten höre ich vielleicht einen Gott besser. Gell? Dann bin ich einfach bei jedem Essen bin ich weggeblieben, habe gebetet und eine Bibel gelesen und so. Und er hat sich nicht gezeigt und ich war ein bisschen angenervt. Dann habe ich ihm Zeitlimit gesetzt. Da, wenn du bis 13.40 Uhr nicht gemeldet hast, dann weiß ich auch nicht. Ja? Dann war 13.40 Uhr, na gut, 13.45 Uhr. Ist leider auch nichts geworden, hat er sich auch nicht gemeldet. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Und dann war ich auf einer, kurze Zeit später war ich auf einer, zum Zeltlager, zum christlichen Zeltlager gewesen. Ich war da im Wald mit der Bibel und ich wollte jetzt, also weiß Gott, vielleicht, wenn ich die Bibel einfach irgendwo aufschlage, vielleicht steht da was für mich drin, immer irgendwo aufgeschlagen, nichts gefunden. Ich dachte, na gut, da habe ich zu viel Kontrolle, wenn ich da mit meinen Fingern rummache, dann kann ich nicht den Gott das machen lassen, gell. Dann schmeißen, ich war schon ziemlich frustriert, da habe ich die Bibel durch den gesamten Wald geschmissen, in der Hoffnung, dass die Bibel offen liegen bleibt und da ein Wort für mich drin ist. Und wie viele Versuche hat es gebraucht, bis diese Bibel endlich mal offen da lag und dann was völlig Nichtssagendes da stand. Ich war so frustriert. Das kann doch nicht wahr sein. Und dann in dem Jugendhauskreis, wo ich habe, da hatten wir dann das Thema Gottes Plan. Und irgendwann habe ich gesagt, ich blick das nicht, ich verstehe das nicht und habe angefangen, jedes bisschen von meinem Glauben, alles, was ich hatte, alles, was ich gelernt habe, aus meinem Glauben zu hinterfragen, Stück für Stück. Und am Ende stand ich da, bin ich von diesem Hauskreis nach Hause gegangen und ich hab gesagt, okay, ich kann immer an Gott glauben. Ich habe keine Ahnung, was das Ganze soll. Ich habe keine Ahnung, ob es den gibt, ob es den nicht gibt. Und das war irgendwie krass, weil, ich meine, das hatte ich mein ganzes Leben lang gelernt, so in christlichen Kreisen, wie das mit Gott funktioniert. Und plötzlich steht man ohne Glauben da. Und man plötzlich da steht, worauf basiert denn eigentlich mein Glauben, worauf basiert mein Leben? Und ich habe dann mich einfach auf die Suche gemacht. Ich hatte jetzt gar keine Grenzen mehr. Gut, was halte ich für gut, was halte ich für schlecht und so. Und habe da ganz, ganz viel nachgeforscht und nachgeguckt. Und ich bin eigentlich immer tiefer gegangen. Ich habe mich auch gefragt, so, ist die Welt um mich herum eigentlich real? Also ich meine, ich kann hier das Mikrofon anlangen oder so, aber ich sehe das nur mit meinen Augen. Ich nehme das mit meinen Händen wahr. Aber mein Hirn könnte mich ja auch verarschen. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist die Erkenntnistheorie. Und ich will euch jetzt ein Stück von dem Film Matrix vorspielen, den ich sehr schätze. Und zwar gibt es da den Typen Neo, junger Mann, und der andere ist der Morpheus, das ist der mit der Sonnenbrille, der Coole. Und die haben so. Fängt es an, oder wie?
You wanted to know what the Matrix.
Oh, ist auf Englisch, kann man das noch auf Deutsch machen. Auf jeden Fall, die haben so Anschlüsse und da werden sie an Computer angeschlossen und kriegen dann alle Informationen im Grunde immer ins Hirn reingespielt. Ja? Und das erklärt das Ganze ganz gut. Also, wir schauen es uns an. Ich laber jetzt nicht so viel. Ja, Matrix, guter Film. Oh. Ja. Hattet ihr solche Fragen eigentlich auch schon mal? Ja, ihr müsst immer mal wieder so nicken, ansonsten habe ich immer das Gefühl, ich rede mit irgendwas und ihr versteht mich gar nicht. Versteht ihr mich? So nicken. Ja. So die ganze Gemeinde dann am Ende. Ah, ist abgestürzt. Ah, das ist blöd. Vielleicht, wir können den auch einfach rauslassen. Nein, ihr wollt Matrix sehen? Ich sehe schon. So lange könnt ihr ja mal drüber nachdenken, worauf basiert euer Glauben? Das war das Letzte, was da dran steht. Ich überlege auch nochmal. Genau, ich kann selber vorspielen. Willst du wissen, was die Matrix ist? Ja. Dann lege dich hier auf diesen Stuhl. Und jetzt? Nicht erschrecken, es tut vielleicht kurz weh. Hä? Wo bin ich? Alles leer hier. Oh, Morpheus, du hier. Ja. Du bist in unserem Ladeprogramm. Oh, das heißt, ich bin in einem Computer? Ist das denn so schwer zu verstehen, Neo? Wann kommt er? Viel besser als der Film. Das ist verrückt, gell? Weißt du, den Computern, den vertraut man so viel Quatsch an und dann machen die erst recht nicht. Und du tust das vorher einstellen und lässt es laufen und es funktioniert und dann funktioniert es doch nicht. Das ist vielleicht eine Gegenthese, dass wir in keinem Computer leben. Ansonsten würde ich jetzt plötzlich einfach so stehen bleiben, zum Beispiel. Weiß nicht. Oh.
Trinity.
Ganze Zeitplanung von der Predigt hinüber.
Das fühlt sich jetzt komisch an.
Tja, schade. Matrix, geiler Film, könnt ihr euch mal angucken. Der Wahnsinn, ihr habt jetzt den Ausschnitt gesehen, das war der Hammer. Manchmal kommen auch Bilder, die beleuchtet sind, aber hauptsächlich ist schwarz. Ja. Genau, es könnte ja sein, dass wir alle Daten hier hinten in den Kopf reingespielt bekommen, dass wir alles, was wir fühlen, alle Sinneseindrücke, ihr müsst euch mal so vorstellen, alle Sinneseindrücke, die wir haben, die wir wo hier dran tasten, das, was ihr hier riecht, diesen modrigen Keller, das, was ihr seht oder so, dass das alles nur Daten sind, die in den Kopf eingespielt werden. Das wäre ja völliger Wahnsinn, oder? Und wenn ich euch frage, ich meine, wer von euch könnte mir das Gegenteil beweisen? Ja, Micha? Doch nicht? Okay. Da stellt sich dann manchmal, also ich meine, da kommt das menschliche Denken, da kommen wir irgendwo an eine Grenze, wo wir das sagen, ist eigentlich irre, oder? Was kann ich eigentlich sagen, was real ist? Was ist Wirklichkeit? Sehe ich keine Ahnung, alle Sachen, die ich gelernt habe, zu sehen, sehe ich die deswegen auch nur? Bin ich deswegen falsch? Bin ich deswegen richtig? Das kann einen irre machen, die Frage. Und eigentlich gibt es nur zwei Wege, die da rausführen. Entweder man sagt, es ist alles komplett sinnlos, dann kann ich mich ins Bett legen, schlafen, bis ich sterbe und dann hoffen, dass es dann irgendwie weitergeht, dass ich dann was gelernt habe. Das wäre der eine Weg. Den hatte ich auch mal gewählt, ein bisschen. Fand ich nicht so cool. Der zweite Dings wäre zu sagen, okay, mein Erleben, das, was ich erlebe, das, was ich spüre, was ich fühle, also was ich sehe und so weiter, das ist relevant für mein Leben. Das ist alles, was ich machen kann. Alles, was ich habe, ist das, was ich halt erlebe. Und das, was mir andere Leute auch mitteilen oder rückmelden, seien sie jetzt von meinem Gehirn erfunden oder von sonst irgendwas, kann mir eigentlich völlig egal sein. Ich habe diese Erfahrung und damit kann ich arbeiten. Ist genauso wie wenn ich vor einem Holzhaufen stehe und so, ist der real, ist der nicht real? Kann ich den liegen lassen oder ich kann auch damit arbeiten, kann damit was bauen. Und ob das Gebäude jetzt real ist oder nicht real ist, ist eigentlich dementsprechend völlig hinfällig. Ich kann nur mit dem arbeiten, mit dem, was ich bin und was ich erlebe. Ja? Und trotzdem nicht wissen, ob die Sache real ist. Das macht mir immer Spaß. Durch den Bahnhof zu laufen, vorzustellen, niemand ist real. Und der Zug, der da ankommt, auch nicht. Aber ich laufe hier rum. Und wenn mir jemand eine Ohrfeige gibt, dann tut es mir weh. Oder so. Also und das wäre nicht real. Ich finde diese Gedanke finde ich absolut witzig. Damit habe ich mich dann recht viel beschäftigt, mit solchem Gedankengut eben. Und habe dann bin meinen Weg weitergegangen und habe halt immer gefragt, okay, was macht jetzt das Ganze irgendwie sinnvoll für mich? Was macht das Ganze immer wertvoll oder so? Und dann habe ich Wochen und Monate habe ich drüber nachgedacht und dann kam ich irgendwann auf den Schluss, na gut, irgendwie das Leben, das macht es eigentlich erst nur richtig wertvoll, wenn ich die Sachen irgendwie mit ganzem Herzen mache, oder? Wenn ich so mit voller Liebe an die Dinge rangehe und das mache, das macht es erst so wertvoll für mich. Ah Mist, steht schon in der Bibel. Steht da in den Briefen irgendwo. Steht ja schon. Hier könnte ich sprechen in allen Zungen des Himmels und hätte die Liebe nicht, dann bin ich nur ein tönendes Erz oder so heißt er. Also es ist halt irgendwie nichtig. Das kann doch nicht wahr sein. Du. Alles, was ich geil erfinde, steht eigentlich schon in der Bibel. Scheint doch irgendwie was Sinnvolles da drin zu stehen. Also schon schlaue Dinge, damit können wir sich eigentlich mehr beschäftigen. Ich bin dann zum Studieren in die Niederlande gegangen, ich kam dann mal wieder auf Heimaturlaub zurück und wollte meine ganzen Kumpels sehen, die sind alle in den Gottesdienst gegangen, da habe ich gedacht, na gut, gehst halt in den Gottesdienst, dann siehst du halt deine ganzen Jungs wieder und der Gottesdienst kann dir gestohlen bleiben. Da saß ich da vorne, hier Lobpreis, ein Typ mit der Gitarre hat gespielt. Und ich schaue dem so zu und ich schaue die ganzen Christen so an und denke mir, ja, jetzt singen sie da wieder, gell? So ein witziges Volk. So, irgendwie auch schön. Und dann kam mir aus dem Nichts kam mir der Gedanke, irgendwo in der Bibel steht doch, dass wir der Tempel von Gott sind. Dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind. Ich so gedacht, warte mal, wenn das wahr sein sollte, ja, wenn das wirklich wahr sein sollte, dann kann ich ja Gott gar nicht hier in der Welt und in allen möglichen Dingen finden oder hier nicht in diesem Gottesdienst oder sonst was, sondern dann kann ich den eigentlich nur bei mir finden. Ne? Dann muss das Ganze ja, ist das Ganze viel näher an mir dran. Ich so, krass, ey. Mein besten Kumpel, der mir schon viele Fragen über sich ergehen hat lassen, ich so, Patrick, Wenn Gottes Geist in uns lebt, dann muss ich Gott ja bei mir suchen. Also ja klar, hätte ich dir vor 2 Jahren schon sagen können. Ich sage, ja, danke. Dann bin ich nach Hause gegangen und habe viel drüber nachgedacht, dass über das, wo Gott eigentlich ist, wenn ich den das geht schneller, als ich will hier manchmal. Das ist frustrierend. Also das sollte die Kirche und das Herzchen sein, das ihr vorhin gesehen habt. Genau, ja, ich mach's. Die Gemeinde hier, wie wir sind, oder so, wie ich auch hier vorne stehe, da sitzt jetzt Gott nicht unbedingt hier halt, aber ich finde vielleicht laute Hinweise drauf. Ich finde, dass ich jetzt heute zu euch rede, ist ein Ausdruck von meinem Glauben, von dem, dass Gott hier irgendwo drin ist. Hier bei mir, ganz nah bei mir drin. Ja? Und dass ich Gott nicht hier in der Kirche finde oder in der Bibel oder sonst was. Ich sehe vielleicht nur laute Hinweise und der Glaube findet am Ende bei mir hier im Herzen statt. Das ist da, wo ich Gott finde. Und jetzt nochmal zu der Erkenntnistheorie zurückgehend. Was weiß ich, was real ist und was nicht real ist? Keine Ahnung. Wenn ich jetzt Gott irgendwie erlebe, ist der real? Hat er nur meinen Kopf erfunden? Keine Ahnung. Aber ich erlebe ihn, deswegen darf er für mich relevant sein. Ja? Ich brauche den anderen Leuten über den Kopf unbedingt zu ziehen, aber er ist für mich relevant, weil ich ihn irgendwo erlebe. Und deswegen will ich immer wieder suchen, dass den Blick nach hier innen zu wagen, nach innen zu gucken, mir die Zeit zu nehmen, nach innen zu schauen, um Gott zu finden. Es ist cool, mit anderen Leuten zu tun zu haben und sich darüber auszutauschen, aber ich glaube, das, was relevant ist und das, was wichtig ist und das, was den Glauben im Endeffekt ausmacht, ist hier drin. Und dazu möchte ich euch auffordern, euch darauf auf die Suche zu geben. Wo findet ihr Gott an dem Punkt? Und es gibt ganz viele verschiedene Wege. Können wir weitermachen? Da gibt's, ich bin zum Beispiel einer, der ist gern in der Natur. In den Bergen irgendwo oder im Wald. Und dann laufe ich da rum, so mache mir meine Gedanken, setze mich hin und da schaffe ich irgendwie diesen Blick nach innen zu werfen. Mit Gott zu reden, Sachen loszuwerden, wieder neue Sachen zu bekommen. Leider habe ich in Frankfurt nicht so viel Wald und Berge. Deswegen gibt es halt auch noch andere Möglichkeiten. Und jeder Mensch hat da auch andere Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel, dass manche Leute brauchen einfach Ruhe. Die setzen sich in einen Raum rein, schließen sich ein und schaffen es da, sich darauf zu konzentrieren. Ich schlafe immer ein. Andere schaffen das. Und diesen Blick nach innen zu kriegen. Oder durchs Beten. Sich hinzusetzen und einfach inbrünstig zu beten oder irgendwelche Gebete oder Psalme runter vorzusprechen oder sonst was, da schaffen auch welche den Blick nach innen. Oder in der Bibel. Pastor Marco hat immer vorgeschlagen, hat mal erzählt, dass er sich immer einen Bibeltext vornimmt und den immer wiederholt, so für sich, um zu gucken, was da drin ist, was da für ihn da drin steckt. Das ist doch sau cool. Oder ich, jetzt wenn ich halt nicht in Berge oder Wald kann, dann habe ich jetzt angefangen, immer mal wieder Briefe an Gott zu schreiben. Ich habe die nie losgeschickt. Aber das ist eine sau coole Möglichkeit. Für mich ist das eine sau coole Möglichkeit, die Sachen niederzuschreiben. Da schaffe ich dann, mein Herz zu öffnen und plötzlich dann bin ich fertig mit dem Brief, liebe Grüße, dein Benjamin drunter und dann kriege ich einen Frieden und denke, hey, cool, da habe ich gerade Gott gefunden beim Briefschreiben. Wie absurd ist das eigentlich? Oder manche finden es in der Musik, im Lobpreis, so wie vorhin Lobpreis war. Schaffen da den Blick nach innen zu legen, nach innen zu gucken und Gott zu begegnen. Und noch 1000 weitere Möglichkeiten, die jeder für euch selber rausfinden kann. Und dazu möchte ich euch ermutigen, immer mal wieder einfach aus dem Alltag rauszugehen und nicht kurz vorm Einschlafen zu sagen, so jetzt Gott suchen und dann einzuschlafen, sondern immer wieder mal bewusst aus dem Alltag rauszugehen mit den verschiedenen Möglichkeiten und den Blick nach innen zu machen. Wo findest du Gott? Wo findest du Gott? wir werden jetzt geschwind noch eine Runde Stille haben mit dem schönen Klopfen im Hintergrund. Wer sucht, der findet, wer anklopft, dem wird aufgetan. Das kann ich euch jemand zusprechen. Einfach, dass ihr nochmal drüber nachdenken könnt, wo findet ihr Gott, wo findet ihr Zugang zu Gott. Und wir werden dann eine Runde Lobpreis machen. Wir haben hier Bibeln überall liegen, die ihr lesen könnt. Ich habe hier einen Block dabei, da könnt ihr euch Zettel rausreißen. Es gibt hier überall noch Stifte, da könnt ihr einen Brief an Gott schreiben, den mitnehmen oder in den nächsten Briefkasten schmeißen. Ich lege den Block mal hier hin. Ha? Adresse? Himmelweg 2. Und hier hinten haben wir, hinter dem Kicker hat so einen Raum, der ist jetzt auch gerade beleuchtet. Da kann man auch reingehen. Der ist jetzt nicht so wunderschön, aber